Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht damit, dass ich nicht stolz bin auf das, was ich getan habe. Oder auf das, was ich nicht getan habe. Ich war nie jemand, der sich für das Böse entschieden hätte. Aber wie soll man sich entscheiden, wenn es keine echte Wahl gibt? Das Grauen kam schleichend in mein Leben und ich konnte es nicht aufhalten. Mein Name ist Elira Mavros und ich habe Dinge gesehen, die mir für immer den Schlaf rauben werden. Wenn man einmal das Licht in den Augen eines Menschen erlöschen sieht, ändert sich etwas im Innersten. Für die meisten Menschen wäre schon das Zeugewerden eines einzigen Mordes ein traumatisierendes Erlebnis. Aber ich habe viele solcher Augenblicke überlebt. Zu viele. Alles begann mit meinem Freund Kyle Draven. Wir waren seit 3 Jahren ein Paar. Er war charmant, witzig und manchmal ein wenig verschlossen. Aber wer ist das nicht? In den letzten Wochen allerdings hatte sich sein Verhalten drastisch verändert. Kyle blieb regelmäßig bis weit nach Mitternacht weg und behauptete, er müsse Überstunden machen. Doch das passte nicht zu seinem Job. Kyle arbeitete in einem gewöhnlichen Büro mit klaren Arbeitszeiten, 9 bis 17 Uhr. Niemand, der nicht im Finanzchaos versinkt, muss 7 Stunden länger bleiben. Ich roch Lügen und ich war überzeugt, dass er mich betrog. Also schmiedete ich einen Plan. Ich würde ihn zur Rede stellen, ihn auf frischer Tat ertappen. Es war kurz nach Mitternacht. Der digitale Wecker auf dem Herd flackerte müde. 0:03 Uhr. Ich saß mit einer halbleeren Tasse Kaffee am Küchentisch, übermüdet und angespannt. Mein Blick war starr auf die Tür gerichtet. Meine Gedanken kreisten darum, was ich gleich erfahren würde. Dann hörte ich das leise Klicken des Türschlosses. Er war da. Jetzt oder nie. Ich sprang auf, schaltete das Licht ein und stellte mich ihm in den Weg. Kyle trat ein und fror auf der Stelle ein, wie ein ertappter Einbrecher. Sein Mund öffnete sich ein wenig, seine Augen waren weit aufgerissen. Ich sog seinen Anblick auf. Er war seltsam. Ganz anders, als ich ihn erwartet hatte. Seine Stiefel waren mit dunklem, krustigem Dreck überzogen, seine Jeans verdreckt. Über seinem T-Shirt trug er einen langen, beigen Trenchcoat, völlig unpassend für den heißen Juliabend. Und seine Hände waren mit einer eingetrockneten, dunkelroten Flüssigkeit verschmiert. Ich musste nicht raten, was das war. Ich zwang meine Stimme zu Festigkeit. Es gelang mir kaum. Kyle, warum kommst du nach Mitternacht nach Hause, voll mit Dreck und Blut? Er senkte kurz den Blick, fuhr sich mit der Hand durch das pechschwarze Haar. Dann sah er mir direkt in die Augen. Seine Stimme war ruhig, beinahe resigniert. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommt. Ich hätte es dir vielleicht früher sagen sollen. Also, hier ist es. Du hast recht. Du bist mit einem Mörder zusammen. Ein kalter Schauer jagte mir den Rücken hinab. Ich wollte lachen, schreien, fliehen. Irgendetwas. Aber ich konnte nur still dastehen und starren, während er langsam eine Hand in seinen Mantel schob. Und was er hervorholte, ließ mein Herz fast stehen bleiben. Eine Pistole. Mit Schalldämpfer. Er richtete sie auf meine Stirn. Die Zeit dehnte sich. Gedanken rasten in meinem Kopf. Gedanken an alles, was ich noch erleben wollte, was ich noch sagen wollte. Und dann, in einem Anflug reiner Panik, sagte ich den dümmsten Satz meines Lebens. »Warte, lass mich dir helfen.« Kyle blinzelte. Sein Finger verharrte knapp über dem Abzug. Seine Augen glitten zur Decke, dann zurück zu mir.
»Wie, willst du mir helfen?«
fragte er misstrauisch.
»Ich meine, vielleicht kann ich mitmachen, als Partnerin.
Du brauchst doch bestimmt Hilfe, oder?«
»Ich würde dich nie verraten. Ich wäre ja selbst mitschuldig.«
Was redete ich da? Ich konnte keinen Menschen töten. Ich hatte noch nicht einmal eine Maus erschlagen, wenn sie sich in meine Küche verirrte. Doch ich sah, wie sich Kyles Gesicht veränderte. Langsam bildete sich ein Lächeln auf seinen Lippen, ein breites, unheilvolles Grinsen. Die Waffe senkte sich.
»Du hast dir gerade ein Leben erkauft«, sagte er und schob die Pistole zurück in seinen Mantel.
»Aber du musst ein paar Regeln einhalten.« Ich schluckte schwer. Meine Knie zitterten.
»Erstens, du redest mit niemandem darüber.
Niemandem. Wenn ich erfahre, dass du zur Polizei gehst, bist du tot. Ich habe Verbindungen, auch aus dem Gefängnis heraus.« Ich nickte stumm.
»Zweitens, du versuchst niemals, mich zu töten oder reinzulegen.
Wenn ich auch nur den Verdacht habe, dass du mich hintergehen willst, bist du dran.«
Wieder ein Nicken.
»Und drittens, du tust, was ich dir sage. Ohne Diskussion, ohne Fragen. Akzeptierst du diese Bedingungen?«
Ich starrte ihn an. Diesen Mann, den ich seit Jahren kannte oder zu kennen glaubte. Ich wusste, ich hatte keine Wahl. Ich war in eine dunkle Welt hineingeschlittert und der einzige Weg hinaus führte vielleicht nie wieder zurück.
»Ich akzeptiere«, Kael lachte leise.
»Gut. Schlaf dich aus, Elyra. Dein erstes Training beginnt morgen.« Ich schlief in dieser Nacht keine Sekunde. Wie hätte ich auch? Mein Freund war ein Mörder und ich hatte mich freiwillig zu seiner Gehilfin gemacht. Der Morgen dämmerte, aber für mich fühlte es sich nicht wie ein neuer Tag an. Eher wie ein Nachhall aus einem Albtraum, aus dem ich nicht mehr aufwachen konnte. Kyle schnarchte leise, die Bettdecke umklammert wie ein Kind, das sich an ein Kuscheltier klammert. Ich hasste ihn dafür. Ich hasste die Ruhe in seinem Gesicht. Die Gleichgültigkeit, mit der er schlief, obwohl er erst vor wenigen Stunden beinahe mein Leben beendet hatte. Ich hingegen lag wach. Die Dunkelheit, die in mir wuchs, war nicht nur Angst, sie war Wut. Aber auch Wut kann lähmen, wenn man zu viel davon in sich trägt. Der Gedanke, einfach aufzustehen, in die Küche zu gehen und das schärfste Messer in seinen Hals zu rammen, spielte sich wie ein stummes Theaterstück vor meinem inneren Auge ab. Aber ich tat nichts. Ich konnte nichts tun. Als Kael aufwachte, war sein Blick so fröhlich wie der eines Mannes, der gerade Urlaub gebucht hatte.
»Morgen, mein kleiner Lehrling«, sagte er mit diesem selbstgefälligen Grinsen, das mir mittlerweile die Nackenhaare aufstellte.
»Bereit für deine erste Lektion?«
Ich antwortete nicht. Er schien das als Zustimmung zu deuten. Während ich mich mechanisch ankleidete, redete er unaufhörlich. Über die Regeln, über Disziplin, über Pflicht und dann über das, was er erwartete.
»Wir fahren später los«, sagte er,
»aber vorher noch etwas. 3 Bedingungen habe ich dir gestern genannt. Jetzt erkläre ich sie dir.« Ich setzte mich an den Küchentisch, unfähig, ihm in die Augen zu sehen. Er blieb stehen, verschränkte die Arme.
»Bedingung 1. Du redest mit niemandem. Nicht mit der Polizei, nicht mit Freunden, nicht mit deiner Familie. Ich habe Kontakte. Ich meine das ernst. Falls ich jemals verhaftet werde, kann ich auch von drinnen jemanden beauftragen, dich verschwinden zu lassen.« Ich schluckte hart. Er redete so beiläufig über Mord, als würde er mir sagen, ich solle mehr Gemüse essen. »Bedingung 2. Versuch nicht, mich zu hintergehen.
Wenn ich auch nur ahne, dass du mich verraten willst, bin ich schneller mit der Klinge bei dir, als du blinzeln kannst. Keine Warnung, kein Zögern. Ich spürte, wie sich mein Magen zusammenzog. Sein Tonfall war eiskalt geworden. Keine Spur von dem charmanten Kyle, den ich einmal geliebt hatte. Und Bedingung 3. Du tust, was ich dir sage. Ohne Fragen, ohne Widerworte. Ich will keine Diskussion. Wenn ich dir sage, du sollst jemanden töten, dann tust du es. Er beugte sich zu mir. Seine eisblauen Augen durchbohrten mich. Akzeptierst du? Ich sah zu Boden. 3 Jahre hatte ich mit diesem Mann verbracht. 3 Jahre hatte ich ihm vertraut. Und jetzt saß ich hier, am Rande des Abgrunds. Ich konnte nicht zurück. Ich konnte nicht vorwärts. Ich konnte nur noch nicken. Fantastisch, sagte er mit fast kindlicher Freude. Dann beginnt dein neues Leben jetzt. Ich nickte erneut. Mein Mund war zu trocken, um zu sprechen. Den Rest des Tages überließ er mir seltsamerweise meine Ruhe. Vielleicht wollte er, dass ich über die Abmachung nachdenke. Oder vielleicht genoss er einfach das Gefühl, mich kontrollieren zu können. Ich saß auf der Couch, starrte auf den ausgeschalteten Fernseher und fragte mich, wie ich hier gelandet war. Ich hätte gestern sterben können. Vielleicht hätte ich es sogar sollen. Als der Abend hereinbrach, tauchte Kyle wieder auf. Er hatte seinen Trenchcoat an, den mit den blutigen Flecken vom Vorabend. In einer Hand hielt er 2 Schlüssel, in der anderen ein kleines schwarzes Messeretui. Sein Blick war ernst. Zeit für dein erstes Training. Ich wollte widersprechen, wollte fliehen, wollte schreien, doch ich tat es nicht. Ich folgte ihm wie ein Schatten, ein stummer Geist, der längst wusste, dass er keine Kontrolle mehr über sein Schicksal hatte. Wir fuhren in meinem eigenen Auto, einem alten, silbernen Chevy Tahoe. Ich ließ ihn fahren. Ich wusste nicht, wohin es ging, und ich wollte es auch nicht wissen. Ich fragte ihn mehrmals, doch er sagte nur: Du wirst es sehen, und du wirst überrascht sein. Nach ungefähr 1 Stunde verließen wir die Stadt. Die Straßen wurden holpriger, die Umgebung einsamer. Kyle schaltete das Radio nicht ein. Die Stille war drückend. Schließlich hielt er auf einem schmalen, überwucherten Waldweg an. Es war finster. Nur das matte Licht des Mondes fiel durch das Laubdach. »Raus mit dir«, befahl er, als hätte er es eilig. Ich gehorchte. »Du bist heute ganz schön auf Sack«, murmelte ich sarkastisch. »Ich habe keine Geduld für Spielchen«, antwortete er kalt. »Beweg dich.« Er führte mich abseits des Weges, durch dichtes Unterholz. Ich stolperte mehrfach über Wurzeln und Zweige. Ich fragte mich, ob ich hier sterben würde. Dann blieb Kyle abrupt stehen. Ich prallte fast gegen ihn. »Da«, sagte er und zeigte auf den Boden. Er wischte Laub zur Seite und enthüllte eine verrostete Metallluke. »Was zur Hölle ist das?«, fragte ich. »Deine Zukunft.« Er zwang mich, die Luke zu öffnen. Ein steiler, rostiger Leiterabgang führte in die Tiefe. Der Modergeruch stieg mir in die Nase. »Ladies first«, grinste Kyle. Ich fluchte leise und stieg hinab. Jeder Tritt knarzte. Es war eng, dunkel, feucht. Ich zitterte. Am Boden angekommen, zog ich mein Handy aus der Tasche und aktivierte die Taschenlampe. Doch Kyle schaltete das Licht an. Ein flackerndes Neonlicht tauchte den Raum in gelbliches Grauen. Ein großer Holztisch stand in der Mitte. An den Wänden befanden sich Regale mit Konservendosen und Wasserflaschen. Aber was mir den Atem raubte, war das, was sich direkt gegenüber befand.
Gefängniszellen. 3 an der Zahl. Eine davon war nicht leer. Eine hagere Gestalt kauerte darin. Haut und Knochen, eingefallene Wangen, gehasste Augen. Der Mann starrte Kyle mit solchem Hass an, dass ich glaubte, er könne ihn mit Blicken töten. »Willkommen zu deiner ersten Lektion«, flüsterte Kyle. Ich hatte keine Ahnung, was mich noch erwartete, aber ich wusste bereits, es würde mich verändern. Für immer. Ich wünschte, ich könnte behaupten, ich hätte in diesem Moment irgendetwas gesagt, dass ich protestierte, dass ich schrie oder wegrannte. Aber die Wahrheit ist, ich stand einfach nur da, starrte, schluckte und starrte weiter. Der Mann in der Zelle war eine lebende Leiche. Seine Haut war grau und dünn, gespannt über hervorstehende Knochen wie Pergament auf einem zerbrechlichen Rahmen. Er hatte keine Schuhe. Die Reste seiner Kleidung hingen wie schmutzige Fetzen an ihm. Und seine Augen, diese fieberhaft glänzenden Augen, brannten sich in mein Gedächtnis. Voller Hass, voller Schmerz, voller Leben. »Wie gefällt dir mein kleines Refugium?« Kaels Stimme durchbrach die beklemmende Stille. Ich antwortete nicht. Mein Mund war trocken. Mein Herz pochte dumpf gegen meine Rippen wie ein Verzweifelter an eine Tür. »Das ist Rurik«, fuhr er fort, als würde er einen alten Freund vorstellen. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, mich umzubringen. Ist mit ein paar seiner kleinen Söldnerfreunde hinter mir hergezogen. Leider für ihn war ich schneller. Seine Leute sind alle tot. Aber ihn hier, ihn wollte ich aufheben. Für später. »Wie lange ist er schon hier?«, fragte ich mit heiserer Stimme. »Etwa seit 6 Monaten.« 6 Monate. Ein halbes Jahr. Ich starrte Rurik an. Ich konnte es nicht glauben. Oder besser gesagt, ich wollte es nicht glauben. Doch der Anblick seiner eingefallenen Wangen, die verkrusteten Blutspuren an den Wänden der Zelle, der Gestank, all das sprach eine eindeutige Sprache. »Warum?«, flüsterte ich. »Warum nicht?« Kyle grinste. »Er hat es versucht. Ich habe überlebt. Jetzt zahlt er den Preis.« Ich schluckte schwer. Rurik wandte seinen Blick nun mir zu. Und was ich darin sah, war ein stiller Schrei. Eine flehentliche Bitte. Nicht um Hilfe, sondern um Erlösung. »Du wirst ihn töten«, sagte Kyle plötzlich. Ganz sachlich. Als ob er mir befohlen hätte, den Müll rauszubringen. »Was?«, keuchte ich. »Nein, nein, das werde ich nicht.« »Doch. Das wirst du. Das ist deine erste Lektion.« Er zog eine Pistole aus dem Hosenbund, nahm sie in die rechte Hand, deaktivierte die Sicherung mit dem Daumen und reichte sie mir. Der Griff war kalt, schwer und wirkte viel zu real. »Die Sicherheit ist bereits ausgeschaltet. Halte sie fest. Spüre das Gewicht. Spüre die Verantwortung.« Meine Hände zitterten, als ich das Metall anfasste. Ich hatte noch nie zuvor eine Waffe gehalten. Und jetzt? Jetzt sollte ich damit einen Menschen töten? »Kyle, ich kann das nicht.« »Doch, du kannst. Und du wirst. Wenn du es nicht tust, dann...« Er zuckte mit den Schultern. »Dann weiß ich eben, dass du nicht zu gebrauchen bist.« Ich starrte ihn an. Ich wusste, was das bedeutete. Wenn ich mich weigerte, würde ich nicht mehr lange leben. »Aber warum er?«, fragte ich. »Warum nicht? Jemand anderes?« »Weil er es verdient hat. Und weil er dir nicht leid tun wird, wenn du ihn tötest. Oder solltest du etwa Mitleid mit jemandem haben, der versucht hat, mich zu ermorden?« Rurik krümmte sich bei diesen Worten. spuckte etwas Blut auf den Boden und knurrte mit schwacher Stimme. »Du bist ein Monster, Draven.« »Mag sein, aber ich bin ein überlebendes Monster.« Kael trat an das Gitter der Zelle und öffnete sie mit einem Schlüsselbund. Das rostige Türscharnier kreischte wie ein gequältes Tier. Dann wandte er sich an mich. »Komm rein. Du musst nah genug sein, um zu zielen.« Ich schüttelte den Kopf. »Bitte, Elyra, wenn du das nicht tust, werde ich dir das Hirn aus dem Schädel pusten. Und dann bringe ich ihn trotzdem um. Willst du wirklich völlig sinnlos sterben?« Ich war gefangen. Ein Rattenloch unter der Erde. Ein Mörder. Ein Opfer. Und ich dazwischen. Mit zitternden Schritten trat ich in die Zelle. Kael blieb draußen, die Pistole in meiner Hand fest im Blick. Ich richtete die Waffe, aber mein Arm sackte wieder nach unten. Ich konnte nicht. »Was ist denn?« höhnte Rurik. »Zu schwach?« »Du bist genauso krank wie er, wenn du das hier durchziehst.« »Halt den Mund!« fauchte Kael plötzlich und riss mir die Waffe aus der Hand. Ohne zu zögern, hob er sie und schoss, direkt in Ruriks Arm. Der Mann schrie auf, sackte zusammen. Blut tropfte auf den Zellenboden. »Jetzt siehst du, wie es geht«, sagte Kael ruhig. Dann reichte er mir die Waffe zurück. Ich nahm sie, zitterte so stark, dass ich kaum noch atmen konnte. »Elyra, hör mir zu. Ziel zwischen die Augen. Nicht auf den Bauch. Nicht auf den Arm. Direkt auf den Kopf. So ist es am schnellsten.« Ich wollte schreien, aber mein Körper gehorchte nicht. Kael trat hinter mich, legte seine Arme um meine, führte meine Hände, positionierte die Pistole. Seine Stimme war direkt an meinem Ohr, eiskalt und kontrollierend. »Jetzt. Drück ab.« In diesem Moment hörten wir ein lautes Geräusch, dumpf, metallisch, von oben. Es klang wie das Zuschlagen der Luke. Dann Klirren. Etwas fiel. Kael ließ mich los. »Was war das?« Noch bevor einer von uns reagieren konnte, flogen drei metallische Zylinder in den Raum. Sie landeten mit einem Klirren auf dem Betonboden und begannen, gelbbraunen Rauch auszustoßen. »Gas!« rief Kael. »Verdammte Scheiße!« Ich wich zurück, klammerte mich an die Wand. Kael griff sich die Waffe und feuerte erneut. Rurik schrie auf. Ob aus Schmerz oder Angst, wusste ich nicht. »Wir müssen hier raus!« schrie Kael und packte meine Hand. Ich ließ mich führen. Blind, panisch, keuchend. Der Rauch kroch mir in Hals und Augen. Ich wusste nicht, wer da oben war. Aber sie wollten Kael und wahrscheinlich mich gleich mit. Der erste Mord, den ich ausführen sollte, wurde durch das Schicksal unterbrochen. Doch es sollte nicht das letzte Mal sein, dass ich in einem Bunker mit einer Waffe stand. Der gelblich-braune Rauch quoll wie eine lebendige Wand aus der Luke über uns, dick und beißend, und verschluckte das fahle Licht der Neonröhren binnen Sekunden. Ich konnte kaum atmen. Meine Kehle brannte. Tränen schossen mir in die Augen. Ich hörte Kael neben mir fluchen. Seine Hand umklammerte mein Handgelenk so fest, dass ich fürchtete, meine Knochen könnten brechen. »Lauf!« brüllte er, doch seine Stimme wurde vom pfeifenden Geräusch des Gases verschluckt. Wir rannten, blindlings. Der Flur, den wir entlang hetzten, war eng, roh, betonfarben. Die Rohre über uns tropften kaltes Wasser. Das Grollen unserer Schritte hallte wie ein Echo aus einer anderen Welt. Hinter uns Schreie. Und dann Schüsse.
Kyle zog mich zur Seite, warf mich fast zu Boden, als er sich umdrehte und zweimal feuerte. Ich hörte das metallische Klirren von Kugeln, die etwas trafen. Vielleicht eine Wand, vielleicht Fleisch. Ich wusste es nicht. Ich wollte es nicht wissen. »Weg hier«, keuchte Kyle. »Da vorne gibt es einen zweiten Ausgang.« Ich rannte weiter. Meine Beine brannten, mein Brustkorb schien sich zu verengen. Plötzlich ein Geräusch. Ein leises Klicken, dann ein Ploppen. Weitere Granaten. Diesmal keine mit Rauch, sondern mit blendendem Licht. Ich verlor für einen Moment das Gleichgewicht. Meine Sicht tanzte in grellen Punkten. Ich hörte Kyle hinter mir stöhnen. Dann ein dumpfer Aufprall. Ich drehte mich um und sah ihn zu Boden gehen. Getroffen. Blut sickerte aus seinem linken Arm. »Verdammt«, schrie er, während er sich mit der anderen Hand aufstützte. »Sie haben mich erwischt.« Ich zögerte nicht. Ich riss die Pistole aus seinem Hosenbund, richtete mich auf und drehte mich in Richtung des Schützen. Am Ende des Korridors stand eine Gestalt, groß, breit gebaut, in einen weißen Schutzanzug gehüllt, mit einer gasdichten Maske aus alten Zeiten. Die runden Gläser starrten mich emotionslos an. In seiner Hand eine Pistole, auf mich gerichtet. Mein Herz raste. Ich hob die Waffe. Meine Hände zitterten kaum noch. Nicht vor Mut, sondern aus purer Notwendigkeit. Ich zielte, atmete flach und schoss. Ein einziger Treffer, direkt ins Bein des Angreifers. Er brach in sich zusammen wie ein umgestürzter Baum. Ein schmerzerfülltes Stöhnen drang durch die Maske. Kyle starrte mich an. »Guter Schuss«, murmelte er, das Gesicht vor Schmerz verzerrt. Wir rannten weiter. Hinter uns kroch der Rauch erneut heran, wie ein lebendiges Wesen. Es brannte in der Nase, fraß sich in die Lungen. Die Luft wurde knapp. Nach mehreren, schier endlosen Minuten erreichten wir eine dicke Metalltür am Ende des Gangs. Kyle, mit zitternden Fingern und blutendem Arm, entriegelte sie mühsam. Ich trat vor und zog daran. Sie öffnete sich knarrend und entließ uns in die Nacht. Frische Luft. Kühle, feuchte Waldluft. Ich sog sie in mich auf, wie ein Ertrinkender Wasser schluckt. »Schnell«, flüsterte Kael, der sich die blutende Wunde hielt. »Wir sind noch nicht in Sicherheit.« Ich reichte ihm seine Waffe zurück. Er nahm sie mit einem Nicken entgegen, ohne ein weiteres Wort zu verlieren. Sein Blick war wachsam. Jeder Schatten zwischen den Bäumen war ein potenzieller Feind. Wir bewegten uns flach durch das Unterholz, immer den Hang hinauf, zurück zu meinem Wagen. Ich stellte keine Fragen. Ich funktionierte nur noch. »Was war das?«, flüsterte ich schließlich. »Wer waren diese Männer?« »Alte Bekannte«, antwortete Kyle. »Rurik hatte offenbar mehr Freunde, als ich dachte.« Ich schluckte schwer. Das war also erst der Anfang. Als wir endlich die kleine Lichtung erreichten, auf der mein Wagen stand, bemerkten wir ein zweites Fahrzeug. Ein schwarzer SUV mit getönten Scheiben. Kyle schlich voran, das Gewehr im Anschlag. »Deckung, ich überprüfe, ob der Wagen manipuliert wurde«, sagte er und bedeutete mir, Abstand zu halten. Ich stellte mich in Deckung hinter einem Baum und beobachtete die Umgebung. Kein Laut, kein Wind. Nur das leise Klopfen meines Herzens in meinen Ohren. Dann Bewegung. Ein Schatten, kaum erkennbar, tauchte hinter dem SUV auf. Ehe ich reagieren konnte, spürte ich einen Arm, der sich wie ein Schraubstock um meinen Oberkörper legte. Eine Hand presste sich auf meinen Mund. Etwas Kaltes, die Klinge eines Messers, legte sich an meinen Hals.
»Kein Mucks, oder ich schneid dir die Kehle auf«, zischte eine tiefe Stimme.
Ich zitterte. Wieder. Schon wieder diese lähmende Angst. Mein Blick suchte Kyle. Er war auf der anderen Seite des Wagens, zu weit entfernt, um sofort eingreifen zu können.
3 Sekunden, dann ist sie tot«, brüllte mein Angreifer.
Kyle trat langsam hinter dem Wagen hervor, die Waffe erhoben, aber nicht schussbereit.
»Lass sie gehen«, sagte er ruhig.
»Du hast keine Chance.«
»Zähl mit«,
fauchte der Mann. 1. Ich hielt den Atem an. 2. Dann 3 Schüsse. Schnell, präzise. Kyle hatte gezielt, nicht gezögert. Der Griff um meinen Körper lockerte sich. Der Mann sackte hinter mir zusammen, sein Körper dumpf auf dem Waldboden. Ich stand da, unverletzt, aber völlig taub vor Schock. Als ich mich umdrehte, sah ich das leere, blutige Gesicht meines Angreifers. 3 Kugeln in der Stirn.
»Elira«, sagte Kyle, trat zu mir. »Wir müssen weg hier.«
Ich nickte mechanisch und stieg in den Wagen. Die Fahrt zurück verlief in gespenstischer Stille. Kyle fuhr, den Arm verbunden mit einem alten T-Shirt, das er aus dem Handschuhfach geholt hatte. Ich starrte aus dem Fenster, unfähig, das Bild des toten Mannes loszuwerden. In dieser Nacht wurde mir klar, ich war nicht nur in eine fremde Welt hineingeraten. Ich war mittendrin und es gab keinen sicheren Ausweg mehr. Kyle fuhr Arte mit einer Hand am Steuer und der anderen auf seinem verletzten Arm. Die Stirn glänzte vor Schweiß. Ich saß neben ihm auf dem Beifahrersitz, meine Gedanken zersplittert, mein Blick starr auf die Straße gerichtet, obwohl draußen längst nichts mehr zu erkennen war, außer schwarzem Asphalt, nassen Baumstämmen und vereinzelt aufblitzenden Augen im Unterholz. Die Nacht schien uns zu verschlucken, als würden wir in einem offenen Schlund fahren, aus dem es kein Zurück mehr gab.
»Du hast uns heute das Leben gerettet«, sagte Kyle irgendwann mit matter Stimme.
Ich reagierte nicht. Die Worte prallten ab wie Regen an Fensterglas. Ich sah immer noch das leere Gesicht des maskierten Mannes vor mir, wie seine Augen im Moment des Todes den Himmel suchten, während das Blut langsam über sein Kinn sickerte. Ich hätte schreien wollen, doch da war nur Leere in mir. Eine Leere, die wuchs.
»Dein Schuss war gut«, fügte Kyle hinzu.
»Präzise, ruhig.« Ich schüttelte kaum merklich den Kopf. »Ich wollte nicht zielen, es war Instinkt.«
»Instinkt ist gut«, sagte er. »Instinkt schützt dich. Instinkt bringt dich durch.«
Ich sagte nichts mehr. Die nächsten 20 Minuten vergingen im Schweigen. Kein Radio, kein Gespräch. Nur das gleichmäßige Brummen des Motors und das gelegentliche Knacken von Ästen unter den Reifen. Als wir schließlich unser Zuhause erreichten, war es kurz vor 4 Uhr morgens. Kyle parkte den Wagen hinter dem Haus, stieg aus, ohne ein weiteres Wort zu sagen, und verschwand im Inneren. Ich blieb im Auto zurück, sah ihm nach und spürte, wie meine Glieder schwer wurden. Die Müdigkeit, die sich über mich legte, war keine normale Erschöpfung. Es war, als würde meine Seele sich weigern, weiterzumachen. Ich weinte nicht, noch nicht, aber ich wusste, dass es irgendwann passieren würde. Am nächsten Tag versuchte ich, zur Arbeit zu gehen. Ich arbeitete als Buchhalterin. Ein Beruf, den ich einst aus Vernunft gewählt hatte. Stabil. Ruhig. Sicher.
Heute jedoch fühlte er sich an wie ein grotesker Scherz. Ich betrat das Bürogebäude mit ausdrucksloser Miene. Mein Kopf dröhnte, mein Magen rebellierte. Ich fühlte mich wie eine Fremde im eigenen Leben. »Elira«, rief eine Stimme. Ich erkannte sie sofort. Timo Alaric, mein selbsternannter Lieblingskollege, der eine Art menschlicher Kaktus war. Aufdringlich, spitz und überall da, wo man ihn nicht haben wollte. »Du siehst furchtbar aus«, sagte er ohne Umschweife. Seine Haare waren wie immer penibel gegelt. Seine Krawatte zeigte lachende Emojis. Seine Hosenträger glänzten grellblau. Ich starrte ihn nur an. Ich war nicht in der Stimmung. »Ich weiß nicht, was bei dir los ist«, fuhr er fort. »Aber ich hoffe, es ist kein Virus. Ich will nicht, dass du hier das halbe Büro infizierst.« »Halt die Klappe, Timo«, murmelte ich. Er verzog das Gesicht. »Wow. Jemand hat heute Morgen wohl den Sarkasmuslöffel mit der Bitterkeitssuppe verwechselt.« Ich setzte meine Kopfhörer auf und ignorierte ihn. Es war besser so. Ich konnte keine weiteren Gespräche mit normalen Menschen führen. Nicht heute. Vielleicht nie wieder. Den restlichen Tag vegetierte ich durch meine Arbeit. Tat so, als würde ich Zahlen am Alien addieren, während mein Gehirn in Endlosschleife immer wieder die Bilder der letzten Nacht abspielte. Der Schuss, das Blut, die Leiche. Mein Herz schlug immer dann schneller, wenn jemand hinter mir vorbeiging. Ich konnte keine Nähe mehr ertragen, kein Lächeln, keine Normalität. Als ich am Abend nach Hause kam, war Kyle nicht da. Ich hoffte insgeheim, dass er vielleicht verschwunden war. Doch das war ein Wunschdenken, das ich nicht erfüllen würde. Stattdessen fand ich auf dem Küchentisch eine handgeschriebene Notiz. Seine Handschrift war sorgfältig, fast altmodisch. »Training, Teil 2. Bereite dich vor. Morgen früh. Keine Ausreden.« Ich zerriss den Zettel und warf ihn in den Müll. Dann öffnete ich eine Flasche billigen Rotwein, trank sie halb aus dem Glas, halb aus der Flasche und verbrachte den Rest der Nacht auf dem Sofa, die Decke bis zum Kinn gezogen, das Messer unter dem Kissen. Und wieder kam kein Schlaf. Am Morgen war Kyle wieder da, frisch rasiert, gut gelaunt und mit 2 Thermobechern Kaffee. »Bereit?«, fragte er. Ich starrte ihn an. »Wofür diesmal?« Er grinste. »Für einen kleinen Ausflug. Nur du und ich. Roadtrip-Romantik.« Ich hasste ihn für diesen Ton. Doch ich stieg in den Wagen. Ich wusste, dass Ablehnung keine Option mehr war. Wir fuhren Ettchen wieder raus aus der Stadt. Wieder tiefer in das grüne Nirgendwo, bis selbst die GPS-Signale aufgaben. Kael schien genau zu wissen, wohin er wollte. Ich fragte nicht mehr. Ich hatte längst gelernt, dass Fragen bei ihm keine Antworten brachten. Nach etwa einer Stunde bogen wir auf einen kaum sichtbaren Trampelpfad ein, der durch ein Dickicht führte. Kael stellte den Wagen ab, stieg aus und öffnete meine Tür. »Aussteigen, jetzt!« Ich gehorchte. Was blieb mir anderes übrig? Er führte mich durch das Unterholz, dann durch einen schmalen Hohlweg. Schließlich standen wir vor einem rostigen Metalldeckel, der halb unter Laub und Dreck verborgen war. Kael fegte ihn mit dem Fuß frei und zeigte mit gespieltem Stolz darauf. »Willkommen zurück«, sagte er. Ich erkannte ihn sofort, den Einstieg zum Bunker. »Was ist hier noch?«, fragte ich. »Das wirst du gleich sehen«, sagte er. »Heute wirst du den nächsten Schritt machen.« Ich wusste, dass ich mich dem stellen musste, was hinter dieser Luke lag. Kyle würde es so oder so durchziehen. Und vielleicht, nur vielleicht, würde ich einen Weg finden, mich selbst zu retten oder zu verlieren.
Ich kletterte die verrostete Leiter des Bunkers zum zweiten Mal hinunter. Und diesmal wusste ich genau, was mich erwarten würde. Das flackernde Licht. Der modrige Geruch nach Tod, Blut und Eisen. Die Enge, die sich wie ein Schraubstock um meine Brust legte, sobald ich den Fuß auf den Betonboden setzte. Doch es war anders als beim ersten Mal. Heute spürte ich kein Zittern in den Knien. Nicht, weil ich stärker geworden war, sondern weil meine Angst sich in eine Art dumpfen Schutzpanzer verwandelt hatte. Kael folgte mir, ließ die Luke hinter sich zufallen und sofort umhüllte uns wieder die dichte, abgestandene Luft. Das Licht flammte auf, als er einen Schalter an der Wand betätigte. Ich sah mich um. Alles war unverändert. Der Holztisch, die Essensvorräte, die Zellen und Rurik. Er lebte noch. Er saß auf dem Boden seiner Zelle, den Rücken an die Wand gelehnt, das blutige Hemd an der Brust verklebt, sein Blick stumpf, aber wachsam. Er hatte mich wiedererkannt. Und was in seinen Augen aufglomm, war kein Mitleid. Es war Verachtung und tiefer, bodenloser Hass. »Du schon wieder«, krächzte er, »die willige Schülerin.« Ich wollte etwas erwidern, aber Kael trat vor mich und funkelte Rurik an. »Klappe, du Dreckskerl! Du hattest deinen Auftritt.«
»Dann bring mich endlich um«, spuckte Rurik ihm entgegen. »Was hältst du noch auf?«
Kael ignorierte ihn. Stattdessen wandte er sich mir zu und reichte mir die Pistole, diesmal mit einer ruhigen Selbstverständlichkeit, als wäre es ein Besteckmesser.
»Heute wirst du es beenden«, sagte er.
Ich nahm die Waffe entgegen. Nicht freiwillig, aber ich zögerte auch nicht mehr. Die Grenzen hatten sich längst verschoben. Die Frage lautete nicht mehr ob, sondern nur noch wann. Doch ehe ich die Pistole anheben konnte, hörten wir ein Geräusch. Metall auf Metall. Ein dumpfer Knall. Dann erneut. Dieses Mal näher. Ich wirbelte herum. Kael hob seine Waffe.
»Das war nicht der Wind«, flüsterte ich.
»Nein«, murmelte Kael. »Das war...« Bevor er den Satz beenden konnte, explodierte der Stromkasten an der Wand in einem Funkenregen. Das Licht erlosch. Dunkelheit senkte sich über uns wie ein schwarzes Leichentuch. Und dann das Splittern von Glas. Rauch strömte wieder herein, diesmal grau und beißend.
»Nicht schon wieder«, rief ich und hielt mir reflexartig den Ärmel vors Gesicht.
Kael brüllte etwas. Ich verstand ihn nicht. Die Panik war wieder da. Reell. Greifbar. Ich spürte, wie jemand durch den Korridor rannte. Schritte. Schwer. Schnell. Stimmen. Gedämpft durch Masken. Ich hörte, wie jemand gegen die Gitterstäbe der Zellen schlug. Kael feuerte. Ich hörte einen Schrei. Dann einen dumpfen Aufprall.
»Elira, hierher«, rief er.
Ich tastete mich blind in seine Richtung, stolperte über etwas Weiches. Ich wollte nicht wissen, was es war, und fand seine Hand. Er zog mich durch die Dunkelheit. Wir rannten. Wieder. Ein zweites Mal. Wieder das Labyrinth. Wieder der Rauch. Wieder das Gefühl, in einer Spirale ohne Ausgang gefangen zu sein. Hinter uns hallten Schüsse. Einer davon traf Kael am Oberarm. Er stöhnte auf, stolperte, fing sich wieder. Ich hatte das Gefühl, in einem Albtraum gefangen zu sein, der sich selbst wiederholte, in endlosen Schleifen aus Blut und Dunkelheit.
Dann endlich der zweite Ausgang. Die Metalltür. Kyle schob mich zur Seite, entriegelte das Schloss, stieß sie auf. Kalte Luft schlug uns entgegen. Wir waren wieder draußen. Doch die Gefahr war nicht vorüber. Als wir den Hang hinaufliefen, das Auto in Sichtweite kam, stockte mir der Atem. Neben meinem Tahoe parkte ein zweites Fahrzeug. Ein schwarzer SUV. Timo stand davor. Timo. Mein nerviger, aufgeblasener Kollege Timo Alaric. Ich blieb wie angewurzelt stehen. Was tat er hier? Elira, sagte Kyle keuchend. Was zur Hölle? Timo drehte sich um. Seine Augen waren aufgerissen, sein Gesicht kalkweiß. Ich wollte dir nur was geben, stammelte er. Wie hast du uns gefunden? Fragte ich mit trockener Kehle. Ich habe dich verfolgt. Also nicht so richtig. Ich wollte einfach... Er sprach nicht weiter, denn in diesem Moment trat eine weitere Gestalt aus dem Schatten. Groß, maskiert, bewaffnet. Bevor ich reagieren konnte, griff er mich. Ich schrie auf, wurde gepackt zurückgerissen. Eine Klinge legte sich an meine Kehle. »Keinen Schritt näher!« brüllte der Mann. Kyle blieb stehen, die Pistole erhoben, aber zögerlich. 3 Sekunden, Draven«, rief mein Angreifer. »Dann ist sie tot.« Ich spürte, wie mir die Luft wegblieb. Der Griff um meinen Oberkörper war wie aus Eisen. Ich konnte nichts tun. Nicht fliehen, nicht kämpfen. Ich war ausgeliefert. »Eins!« Kyle bewegte sich nicht. Sein Gesicht war wie aus Stein. »2!« Ich spürte, wie mein Herz aufhörte zu schlagen. »3!« 3 Schüsse. 3 Treffer. Ich hörte das Zischen, das Krachen, das Knacken. Der Griff um meinen Körper lockerte sich. Der Mann hinter mir sackte zu Boden. Blut quoll aus seiner Stirn. Ich lebte. Kyle stand reglos da, die Waffe noch immer erhoben. Sein Blick war starr, seine Atmung flach. »Steig ins Auto«, sagte er ruhig. Ich nickte. Und während ich einstieg, dämmerte mir, die Vergangenheit war zurückgekehrt. Und sie würde nicht ruhen, bis einer von uns unter der Erde lag. Wir fuhren schweigend. Die Reifen meines alten Chevy Tahoe fraßen sich durch den aufgeweichten Waldboden. Die Scheinwerfer zerschnitten die Dunkelheit in vibrierende Lichtfetzen. Kyle fuhr, sein linker Arm notdürftig mit einem zerrissenen Hemdsärmel verbunden. Das Blut sickerte langsam durch den Stoff. Ich saß daneben, das Gesicht starr, die Hände um meine Knie geschlungen. Mein ganzer Körper vibrierte vor Adrenalin und Schrecken. »Du hast Glück gehabt«, murmelte Kyle irgendwann. Der Kerl war ein schlechter Schütze. Ich reagierte nicht. Ich wollte nicht über Glück sprechen. Ich hatte gerade zum 2. Mal binnen kürzester Zeit einem Messer am Hals gegenübergestanden. Und Timo? Timo war da gewesen. Zufällig? Oder war er längst Teil des Ganzen? »Warum war Timo dort?«, fragte ich leise. »Ich weiß es nicht«, sagte Kyle. »Aber wir werden es bald herausfinden.« Ich hätte ihn fragen sollen, wohin wir fuhren. Ich tat es nicht. Ich konnte es mir denken. Die Straße wurde schmaler, führte in ein verlassenes Industriegebiet am Rand der Stadt. Verlassene Lagerhallen ragten aus der Erde wie tote Riesen. Kyle bog in eine davon ein, das Tor schloss sich quietschend hinter uns. Die Halle war dunkel. Nur ein einzelner Scheinwerfer an der Decke tauchte den Raum in blasses Licht. Und dann sah ich ihn. Timo, Er saß gefesselt auf einem klapprigen Stuhl, das Gesicht blass, seine Krawatte verrutscht, die Hose fleckig. Von Angst oder Schmutz, ich wusste es nicht. Neben ihm stand ein weiterer Stuhl. Und daneben eine dritte Gestalt. Rurik. Er lebte. Sein Gesicht war gezeichnet, eingefallen, aber seine Augen loderten vor Leben, vor Zorn, vor Rache. Ich erstarrte. »Willkommen, Elyra«, sagte er mit leiser, beinahe verspielter Stimme. »Ich dachte, wir sollten uns in einem angemesseneren Rahmen unterhalten.« Kyle blieb wie angewurzelt stehen. Seine Miene entgleiste. »Wie überrascht?« unterbrach ihn Rurik. »Ich bin zäher, als ich aussehe.« Er trat einen Schritt vor. In seiner Hand glänzte ein langes, schmales Messer. »Setzt euch.« Zwei Männer, beide maskiert, beide bewaffnet, drängten uns nach vorn. Ich wurde auf den Stuhl neben Timo gesetzt, Kyle gegenüber. Er wurde gefesselt. Ich ebenso. »Was willst du?« fragte Kyle mit zusammengebissenen Zähnen. »Nur Gerechtigkeit«, sagte Rurik. »Du hast mich gefoltert. Du hast meine Leute getötet. Und dann hast du mich eingesperrt wie ein Tier. Jetzt bist du an der Reihe.« Er trat zu Kyle, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Kyles Kopf ruckte zur Seite, Blut rann aus seiner Lippe. »Hör auf!« rief ich. Rurik wandte sich mir zu. »Oh, Elyra, du bist doch seine Komplizin, nicht wahr? Die liebe kleine Freundin, die das Morden lernen wollte?« »Ich wurde gezwungen. Das behaupten sie alle.« Er wandte sich einem seiner Männer zu und gab ihm ein Zeichen. Der verschwand kurz hinter einem Stapel Paletten und kehrte mit einem metallenen Behälter zurück, groß wie ein Farbeimer, aus dem Rauch aufstieg. Etwas brodelte darin. Mir wurde übel. »Was ist das?« flüsterte ich. »Flüssiges Metall«, sagte Rurik beinahe beiläufig. »Zinn. Oder eine Mischung. Es brennt sich tief ins Fleisch, man vergisst es nie.« »Du bist krank«, murmelte Kyle. »Und du bist ein Mörder.« Rurik packte Kyles Kopf, zog ihn nach hinten und gab dem anderen Mann ein weiteres Zeichen. Ich schrie. »Nein! Bitte nicht!« Zu spät. Der erste Schwall flüssigen Metalls ergoss sich in Kyles rechtes Auge. Die Schreie, die er dabei ausstieß, hallen noch heute in meinen Albträumen nach. Sie waren alte nicht menschlich. Sie waren tierisch, primitiv, voller Schmerz. »Du Drecks, Bastard!« röchelte Kyle, der sich unter den Fesseln wand. »Ach ja? Mal sehen, ob dein linkes Auge genauso zäh ist.« Ich schrie erneut, wand mich, doch die Seile hielten mich fest. Ich konnte nichts tun. Das zweite Auge, noch ein Schwall, noch mehr Schreie und dann Stille. Kyles Kopf hing herab. Seine Brust hob und senkte sich flach. Er war nicht tot. Noch nicht. Aber was von ihm übrig war, war kaum noch erkennbar. »Ruhmreicher Krieger, nicht wahr?« höhnte Rurik. »Ein echter Profi.« Timo neben mir zitterte am ganzen Körper. Seine Hose war nass. »Bitte, bitte nicht«, flüsterte er. Rurik wandte sich ihm zu. »Du warst am falschen Ort zur falschen Zeit, mein Lieber.« Er zog eine Pistole aus seinem Gürtel und richtete sie auf Timos Stirn. Ich wandte den Kopf ab. Ich konnte es nicht sehen. Nicht nochmal. Ein einziger Schuss. Dann Stille. Als ich wieder hinsah, war Timo tot. Sein Körper lehnte noch immer aufrecht, aber seine Augen blickten ins Leere. Ein roter Strom rann an seiner Schläfe entlang. Ich konnte nicht einmal mehr schreien. Rurik trat zu mir, beugte sich vor. »Jetzt bist du dran«, flüsterte er. Ich spürte seine Hand auf meiner Wange, rau, kalt, verächtlich. »Aber du bist etwas Besonderes. Ich habe andere Pläne für dich.« Er wandte sich seinem Handlanger zu. »Bereite sie vor.«
Ich wusste nicht, was das bedeutete. Aber ich wusste, dass nichts Gutes auf mich wartete. Meine Haut brannte, obwohl mich noch keine Flamme berührt hatte.
Ich spürte die Hitze des brodelnden Metalls in der Luft, roch den säuerlichen Gestank verbrannter Haut, hörte das Knistern in meinem eigenen Kopf, als wäre mein Schädel nur noch ein zerbrechlicher, klingender Hohlraum. Kyle war verstummt, reglos. Nur ein leichtes Zucken seiner Finger verriet, dass er noch lebte. Ich fühlte mich bereits tot. »Du bekommst kein flüssiges Metall ins Gesicht, Elira«, sagte Rurik mit diesem kalten Lächeln, das nicht seine Lippen, sondern seine Augen verzerrte. »Ich habe etwas viel Interessanteres für dich.« Ich starrte ihn an. Tränen brannten mir in den Augen, aber ich ließ sie nicht los. Ich wollte ihm das nicht geben. Nicht ihm. »Was willst du?« flüsterte ich.
Er trat einen Schritt zurück. Seine Stiefel hallten auf dem Beton. Dann zog er ein Messer aus der Scheide an seinem Gürtel. Kein billiges Küchenmesser, sondern ein taktisches, glanzloses Werkzeug, das nicht für das Töten, sondern für das Quälen gemacht war. »Ich will, dass du verschwindest«, sagte er. »Aber nicht so, wie du denkst.« Einer seiner maskierten Männer trat vor und hielt einen Gegenstand in den Händen, den ich im ersten Moment nicht einordnen konnte. Ein Smartphone. Nein, mein Smartphone. Und dazu mein Laptop. Ein USB-Stick. Eine Papiermappe. Rurik grinste. »Dein digitales Leben, Elira. Deine Suchverläufe. Deine Nachrichten. Deine Kontobewegungen. Weißt du, was wir damit gemacht haben?« Ich antwortete nicht. »Wir haben es geändert, manipuliert, alles vorbereitet.« Er warf die Mappe vor mir auf den Boden. Fotos fielen heraus. Quittungen. Ausdrucke. Meine Unterschrift. Mein Name. Dinge, die ich nie gekauft, nie gesucht, nie geschrieben hatte. »Du wirst für all das hier verantwortlich gemacht werden«, sagte Rurik leise. »Morde, Entführungen, Folter. Kyle ist bald tot. Timo ist es bereits und du wirst übrig bleiben.« »Sie werden dir nie glauben«, flüsterte ich. »Das hier, das ergibt keinen Sinn.« Rurik lachte trocken. »Weißt du, wie oft die Polizei einfach nimmt, was man ihr gibt? Die Tatwaffe? Schon längst mit deinen Fingerabdrücken versehen. Das Auto? Wird gleich hierher gefahren. Der Ort? Eine Hölle voller Beweise. Aber alles führt zu dir.« Ich schüttelte den Kopf, wollte schreien, aber es kam kein Laut. Mein Hals war zugeschnürt, meine Lunge zu einem Stein verkrampft. »Warum ich?« flüsterte ich. »Weil du übrig bist«, antwortete Rurik. »Weil du nah genug dran warst, um schuldig zu wirken, und weit genug weg, um nutzlos zu sein.« Er trat näher, hielt das Messer vor meine Augen, tauchte die Klinge kurz in das brodelnde Metall, dann ließ er ein paar Tropfen auf meine Handflächen fallen. Ich schrie, diesmal laut. Der Schmerz war jenseits von Beschreibungen. Ich roch meine eigene Haut brennen, sah die Blasen, die sich bildeten, fühlte den Wahnsinn in meinem Kopf heranwachsen, wie eine schwarze Knospe, die kurz davor war zu platzen. »Jetzt sind auch deine DNA-Spuren dort, wo sie sein sollen«, sagte er. »Schweiß, Hautpartikel, Blut,
alles vorbereitet. Einer der Männer trat zu mir und schnitt meine Fesseln durch. Ich sackte in mich zusammen, unfähig zu fliehen, zu kämpfen oder auch nur klar zu denken. Rurik trat einen Schritt zurück, ließ das Messer sinken. »Hier ist deine Waffe«, sagte er und legte die Pistole mit den entfernten Seriennummern neben mich. »Sie ist nicht geladen. Aber das musst du nicht wissen, wenn die Polizei kommt.« Er wandte sich ab. »In 5 Minuten wird ein anonymer Anruf bei der Notrufzentrale eingehen. Er wird sagen, dass Schüsse gefallen sind, dass eine Frau flieht, dass ein Lagerhaus brennt.« Ich keuchte. Mein Blick verschwamm. Meine Hände pulsierten vor Schmerz. Mein Geist schwankte am Rand des völligen Zusammenbruchs. »Das wird niemand glauben«, versuchte ich zu sagen. »Oh doch«, entgegnete Rurik. »Denn manchmal will man Schuldige finden. Keine Wahrheit.« Dann gingen sie, einer nach dem anderen, wie Schatten, die sich von der Wand lösen und in der Dunkelheit auflösen. Ich blieb zurück, neben einem sterbenden Mörder, einem toten Kollegen, einer Waffe, auf der meine Fingerabdrücke glänzten, und einem Tatort, der wie aus einem Horrorfilm wirkte. Die Polizei kam 7 Minuten später. Sie fanden mich zusammengesunken, blutend, stumm. Und sie fanden alles andere, was sie brauchten, um das Bild zu vervollständigen. Ein Bild, in dem ich die Mörderin war. Ich erinnere mich kaum an die Geräusche, die folgten. Blaulicht flackerte durch die zerbrochenen Scheiben der Lagerhalle, wie das Zucken eines sterbenden Sterns. Sirenen heulten, als wären sie nicht von dieser Welt, sondern das Echo aus einem anderen Leben. Einem Leben, das ich längst verloren hatte. Dann Stimmen. Viele Stimmen. Männer in Uniform. Taschenlampen. Metallische Klickgeräusche. Die Kälte von Handschellen an meinen verbrannten Handgelenken. Das Brennen, als sie mich hochzogen, obwohl ich nicht stehen konnte. Ich sprach nicht. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich wusste, dass es sinnlos war. Alles war perfekt arrangiert. Die Spuren. Die Waffe. Mein Gesicht. Mein Zustand. Ich war ein Wrack und gleichzeitig das perfekte Ziel. Kyle war tot oder zumindest regungslos. Timo war endgültig still. Und ich war die Einzige, die übrig war. In den folgenden Stunden verschwammen Realität und Albtraum. Ich wurde in ein Krankenhaus gebracht, versorgt, ruhig gestellt. Jemand sagte mir, dass ich unter Schock stünde. Jemand anderes, dass ich verdächtigt würde, ein Serienmörder zu sein. Ich lachte. Laut. Hysterisch. So sehr, dass es sie mich sedierten. Als ich wieder aufwachte, war ich in einem sterilen Raum. Eine Kamera in der Ecke. Spiegel an den Wänden. Künstliches Licht, das nicht flackerte, aber trotzdem zu grell war. Eine metallene Tür, die sich nur von außen öffnen ließ. Ich war allein. Doch ich wusste, dass ich beobachtet wurde. Am 3. Tag, oder dem, was ich als 3. Tag empfand, kamen sie mit Fragen. Warum befand sich meine DNA auf den Waffen? Warum hatte ich Quittungen für Seile, Gaffertape und 100 Meter Plastikfolie? Warum suchte mein Internetverlauf nach der Schmelztemperatur von Zinn? Warum hatte ich Nachrichten an Kyle gelöscht? Nachrichten, die, wie sie sagten, Beweise enthielten. Warum hatte ich nicht sofort um Hilfe gerufen? Ich antwortete. Immer wieder. Und doch wurde meine Geschichte von Gespräch zu Gespräch kürzer. Ich konnte nicht mehr. Mein Verstand bröckelte wie morsches Holz. Immer wenn ich das Bild von Kyle sah, verätzt, blind, verstummt, verspürte ich etwas, das ich nicht einordnen konnte. Mitleid, Hass, Liebe, vielleicht alles, vielleicht nichts. Sie hielten mich für schuldig. Ein Pflichtverteidiger kam, stellte sich mit einem Namen vor, den ich sofort wieder vergaß. Er sagte, dass die Beweislage unglücklich sei, dass ich kooperieren solle, dass ich wenigstens den Versuch unternehmen solle, mildernde Umstände geltend zu machen. Ich fragte ihn, wenn man eine Waffe gegen deinen Kopf hält und sagt, töte oder stirb, wer ist dann der Täter? Er antwortete nicht. Es vergingen Wochen, dann Monate. Ich wurde verlegt. Zuerst in ein normales Gefängnis. Dann, nach der Verhandlung, auf den Todestrakt. Ja, Todesstrafe. Sie hatten mir alles angelastet. Die Folter, die Morde, die Planung. Und obwohl ich nicht geschossen hatte, war ich schuldig, weil ich, so sagte man, nichts getan hatte, um es zu verhindern. Und vielleicht hatten sie damit nicht einmal ganz Unrecht. Ich hatte geschwiegen. Ich hatte mich treiben lassen. Ich hatte überlebt. Aber das war nicht dasselbe wie Schuld. Meine Zelle war eng. Beton, Gitter, ein Metallbett mit einer Matratze, die eher ein Witz war als eine Schlafstätte. Eine Stunde am Tag durfte ich raus. Der Himmel war ein Rechteck, das über mir hing wie ein Spiegel, der mich auslachte. Ich redete kaum mit anderen. Es brachte nichts. Niemand glaubte mir. Nicht einmal ich selbst manchmal. Ich begann zu zweifeln. Hatte ich zu wenig getan, um es zu verhindern? Hätte ich fliehen können? Hätte ich sollen? Die Tage wurden zu Jahren. Die Jahre zu Sekunden. Alles verging gleichzeitig. Und irgendwann beschloss ich zu schreiben. Diese Worte, die du jetzt liest. Ich schreibe sie mit einem illegal eingeschmuggelten Handy. Mein Zellengenosse, ein Mann mit 3 Leben auf dem Gewissen und einem Bruder in der Verwaltung, verschaffte es mir gegen ein Versprechen, dass ich seine Geschichte nicht erwähne. Ich schreibe nicht, um Rache zu nehmen. Ich schreibe nicht, um Mitleid zu erregen. Ich schreibe, weil ich nicht schweigen will. Nicht noch einmal. Ich war nie unschuldig. Aber ich war auch nie das Monster, zu dem sie mich gemacht haben. Ich habe niemanden getötet. Aber ich habe auch niemanden gerettet. Ich habe zugesehen. Ich habe mitgemacht. Ich habe überlebt. Und vielleicht war genau das mein Verbrechen. Doch ich schwöre dir, wenn du je in die Dunkelheit blickst und glaubst, du könntest erkennen, wer das Böse ist und wer nicht, dann täuschst du dich. Denn das Böse trägt manchmal das Gesicht deines Liebhabers oder das deines Kollegen oder dein eigenes Spiegelbild. Und manchmal ist das Einzige, was dich vom Abgrund trennt, ein einziger Schritt, ein letzter Versuch, eine letzte Falle.
Die Zeit auf dem Todestrakt war nicht wie Zeit an anderen Orten. Sie bewegte sich nicht in Stunden oder Tagen. Sie floss in Tropfen, von den rostigen Wasserhähnen, von den geschwollenen Augen derer, die wussten, dass sie bald nicht mehr atmen würden. Man hörte kein Ticken, sondern das langsame Schleifen von Schritten über Beton, das metallische Klicken der Riegel, das gedämpfte Kreischen der Nachtwächter. Es war, als würde die Welt dich schon beerdigen, obwohl du noch atmetest. Ich hatte aufgehört, die Tage zu zählen, an denen ich auf das Klappern der Stiefel wartete. Das bedeutete, dass wieder jemand abgeholt wurde. Manche schrien, andere beteten, einige schwiegen. Ich hatte beschlossen zu schweigen. Bis heute. Heute ist mein letzter Tag. Heute werde ich sterben. Sie sagten, ich dürfe einen letzten Wunsch äußern. Einen Anruf tätigen. Einen letzten Brief schreiben. Ich wollte keines dieser Dinge. Ich wollte nur, dass jemand die Wahrheit kennt. Darum diese Aufzeichnung, diese Geschichte, diese letzten Worte. Denn obwohl ich sterbe, will ich nicht in Vergessenheit geraten als das, was sie aus mir gemacht haben. Eine kaltblütige Mörderin. Ich will, dass jemand erfährt, wie leicht man in eine Hölle stolpern kann, die nicht aus Feuer und Teufeln besteht, sondern aus Manipulation, Schuld, Lügen und Liebe. Ja, Liebe. Ich habe Kyle geliebt. Und ich hasse mich dafür. Nicht, weil ich ihn nicht durchschaut habe, sondern weil ein Teil von mir ihn selbst dann noch liebte, als ich sein wahres Gesicht gesehen hatte. Als er anderen das Leben abnahm. Als er mich zwang, zuzusehen. Als er mich zwang, zu werden wie er. Ich habe oft darüber nachgedacht, ob ich ihn hätte stoppen können. Ob ich hätte fliehen sollen an jenem allerersten Abend, als ich das Blut an seinen Männhänden sah. Doch ich blieb. Nicht aus Gier, nicht aus Gleichgültigkeit. Ich blieb aus Angst. Und vielleicht auch aus Abhängigkeit. Die Wahrheit ist komplizierter als jede Gerichtsakte. Ich erinnere mich an Rurik, daran, wie er mich ansah, bevor er ging. Wie er wusste, dass er gewonnen hatte. Nicht durch Gewalt, sondern durch die perfekte Inszenierung. Ich war die letzte Figur auf seinem Spielbrett. Er hatte die Welt dazu gebracht, an meine Schuld zu glauben. Und ich war zu schwach gewesen, um das Gegenteil zu beweisen. Die Beweise waren lückenlos. Die Waffe, die Quittungen, die Aufnahmen, alles perfekt. Ich hätte es selbst geglaubt, wenn ich mein eigenes Gesicht im Fernsehen gesehen hätte. So sieht eine Schuldige aus, sagten sie. So spricht eine Täterin. So lügt eine Mörderin. Nur, dass ich nicht gelogen hatte. Nicht bis jetzt. Ich sehe meine Zellengenossin durch das Gitter starren. Ihre Augen sind leer, schon halb im Jenseits. Sie wird morgen folgen. Ich bin heute dran. Ein Wärter nähert sich. Ich höre seinen Schlüsselbund, bevor ich seinen Schatten sehe. Er wird meinen Namen sagen. Ich werde aufstehen. Ich werde mich nicht wehren. Ich werde nicht schreien. Denn ich bin müde. Ich habe längst begriffen, dass es kein Zurück gibt. Doch falls jemand das hier liest oder hört, dann bitte ich um nur eine Sache. Erinnere dich an mich. Nicht als Monster. Nicht als Täterin. Sondern als das, was ich wirklich war. Ein Opfer, das zu spät begriffen hat, dass das wahre Grauen nicht in dunklen Gassen oder alten Häusern lauert, sondern in den Menschen, die dir am nächsten stehen. Der Tod macht mir keine Angst mehr. Die Wahrheit, die ich nie beweisen konnte, die verfolgt mich. Und vielleicht, wenn du diese Worte hörst, wird sie auch dich einholen. Denn wenn selbst die Unschuldigen sterben wie Schuldige, was ist dann noch wahr? Und was bleibt, wenn das letzte Licht verlöscht? Nichts. Nur Schatten.